Guten Morgen miteinander, ich möchte gerade mit uns beten zum Anfang. Danke Herr, dürfen wir hier zusammen sein, dürfen wir uns versammeln und zu dir kommen. Danke, dürfen wir auf dich hören. Ich bitte dich, dass du ja, zu uns redest durch dein Wort, gerade zu mir, aber auch zu uns allen. Danke Vater für dein Führen und Leiten. Amen. Eine Frage zum Anfang. Auf was kommt es an im Fußball, dass eine Mannschaft gewinnt? Jetzt gibt es ganz viele Antworten, ich weiss. Aber ich als Laie, der nicht so viel Fußball schaue, stelle aber etwas immer wieder fest. Wenn eine Mannschaft gewinnt, dann wird der Trainer gelobt. Wenn eine Mannschaft verliert, wird er gleich mal ersetzt. Und von dem her muss es doch irgendetwas mit dem Trainer einen Zusammenhang haben. Und in meiner Predigt heute kommt es auch auf einen Trainer drauf an. Auf einen Trainer Jesus Christus. Und ich möchte den Text aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20 vorlesen. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20 aus der NGÜ. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Der Auftrag zur Evangelisation hat Jesus, oder wir nennen den auch den Missionsbefehl, hat Jesus seinen Jüngern gegeben, nachdem dass er von den Toten auferstanden ist. Jesus ist den Jüngern mehrmals erschienen und hat ihnen gesagt, kommt zu dem Berg und dort wollte ich euch noch etwas weiteres mitgeben. Er hat ihnen dort den Auftrag gegeben, die ganze Welt zu evangelisieren, rauszugehen, der ganzen Welt die gute Nachricht mitzuteilen. Doch wenn wir die Begebenheit anschauen, dann müssen wir doch staunen oder schaut, wem gibt jetzt Jesus den Auftrag? Wir lesen davon, dass sie sich verneigt haben von Jesus, aber einige hatten noch Zweifel. Also ein paar Jünger hatten noch Zweifel in ihrem Herzen gehabt. Und Jesus gibt jetzt denen Jünger, die hier Zweifel haben, ein paar noch den Auftrag, den grossen Auftrag. Aber warum haben die Jünger Zweifel gehabt, habe ich mich gefragt. Ein Grund muss sicher sein, dass sie Erwartung hatten, dass jetzt Jesus als mächtiger König kommt, der nachher wird mit seiner Militärmacht die Römer bezwingen und nachher können sie als Jünger mit ihm dort herrschen, in Jerusalem und über die ganze Welt. Aber das ist aufgespart für ein anderes Mal. Jesus hat gesagt, ich bin jetzt gekommen als Messias-König, der euch dient, der in Liebe für euch da ist und letztlich auch das Leben für sie hergibt. Vielleicht haben sie aber auch gedacht, ist auch etwas wahr an diesen Gerüchten, dass Jesus sein Leib gestohlen worden ist, also der Leichnam, und dass wir hier vielleicht nur einen Geist haben. Ist das wirklich Jesus? Wir wissen es nicht, wir können uns nur ausdenken, dass das Zweifel sein können, die in diesen Herzen der Jünger waren. Aber Jesus geht nicht auf die Zweifel ein, sondern er sagt nachher im Vers 18, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das ist Grundlage für den Auftrag. Er sagt den Jüngern, dass er der Grund ist für die Mission. Es geht nicht darum, wie sich die Jünger fühlen, in welcher Glaubensverfassung sie jetzt gerade sind, sondern es geht darum, dass sie sich auf Jesus verlassen, dass es auf Jesus alleine darauf ankommt. Weil er hat alle Macht. Sie haben daran geglaubt, dass Jesus, dass Gott der Schöpfer von dieser ganzen Welt ist, dass Gott alles gemacht hat. Sie haben sogar erlebt, dass Jesus am Sturm hat können sagen, still. Und der Sturm war still gewesen. Wir haben stürmische Tage und niemand von uns hat es können, am Sturm jetzt einfach still zu sagen. Aber die Jünger haben das erlebt. Die Jünger haben noch ein grösseres Wunder erlebt, nämlich das Tote auferstehen. Tochter vom Jairus, aber ganz eindrücklich beim Lazarus, wo nach 4 Tagen erst zum Leben erweckt worden ist. Für die Juden ist das ein Beweis gewesen, nach 3 Tagen, dass der Mann tot ist. Sie hatten so einen Glauben gehabt, dass nach 3 Tagen jemand wieder auferstehen könnte. Aber nach 4 Tagen geht das nicht. Und Jesus hat das können. Sie hat die gewaltige Macht erlebt, die Jesus hat, und hat doch Zweifel gehabt. Und Jesus sagt, ich habe alle Macht auf dieser Erde. Und auf Jesus kommt es letztlich darauf an, er ist Grundlage für die Missionsarbeit. Und vielleicht hast du auch solche Zweifel. Zweifel in Bezug auf die Bibel, ob die Bibel wirklich wahr ist. Ob wirklich alles, was in dieser Bibel drinnen steht, wahr ist. Oder vielleicht sogar Respekt, wenn du mal müsstest, an einem Ungläubigen das erklären. Oder vielleicht auf einen Absolutheitsanspruch, ob Jesus wirklich der einzige Weg zum Leben ist, zu einer Beziehung mit Gott. Gibt es nicht vielleicht noch einen anderen Weg? Längt es nicht, wenn wir einfach an Gott als mächtigen Schöpfer glauben? Oder vielleicht ist deine Erwartung an Gott auch enttäuscht worden. Du hast gebetet für etwas oder für jemanden, der krank war. Und dein Gebet ist nicht erfüllt worden und fährst einfach zweifeln, weil deine Erwartung nicht erfüllt worden ist. Ich habe das selber mal erlebt in der Evangelisation. Ich war 2004 verantwortlich, an 2 Plätzen in Ostermundigen eine Kinderwoche durchzuführen, die wir schon seit Jahren durchgeführt haben, dann zumal nach dem KIB. Und ich hatte 1 Team zusammen, aber nicht 2 Teams. Und das mit der Bewilligung war schon schwierig. Und eigentlich habe ich daran gezweifelt, für was überhaupt. Einfach einmal im Jahr dort auf diesem Platz diesen Kindern von Gott erzählen und nachher wieder weg. Was bringt das? Und mit diesen Zweifeln im Herzen habe ich Gott gesagt, ich gehe jetzt noch an die Bachstrasse und frage dort. Und wenn sie Nein sagen, dann ist nichts für das Jahr. Und bin eigentlich schon hergegangen und gewusst, das wird nicht stattfinden. Wo ich dort abwarte, frage, ob wir auf diesem Platz dürfen, Kinderwoche durchführen, hat er gesagt, endlich kommt ihr. Ich habe nur darauf gewartet, die sind doch schon immer alle Jahre gekommen. Und das Team hat sich nachher auch zusammengefunden. 1 hat zum anderen gepasst und wir haben die Kinderwoche durchgeführt. Und während dieser Kinderwoche kommt eine junge Frau auf mich zu und fragt mich, ob sie einladen darf für ein Kindertreff. Sie haben jetzt hier eine Frauen-WG im Quartier, möchten ein Kindertreff anfangen, um den Kindern von Gott zu erzählen und würden gerne jetzt gerade einladen, weil da alle Kinder zusammen sind. Und der Kindertreff hat nach 13 Jahren existiert, bis letztes Jahr. Da hat Gott ein Wunder gemacht und mir einfach zeigt dann nur, aus deinen Zweifeln kann ich so etwas Wunderbares machen. Es ist genial, dort haben Kinder 13 Jahre lang dürfen regelmässig, fast wöchentlich Gottes Wort hören. Es kommt nicht auf mich drauf an, nicht mal auf meine Glaubensverfassung, ich habe Zweifel gehabt, sondern es kommt auf Jesus drauf an, wo die Wege bereitet, wo aufmacht. Wir müssen einfach den Weg gehen und im Gebet unsere Zweifel zu ihm bringen, ihn bitten, uns zu führen. Er ist der Grund für die Mission, er hat den Auftrag gegeben. Wie sieht jetzt der Auftrag aus, den uns Jesus gegeben hat? Er liest sich sehr einfach im Vers 19. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Schaut mir im griechischen Urtext, dann steht dort eigentlich der einzige Befehl, im Gegensatz hier zum Deutschen, dass wir Jünger machen sollen. Das ist der Befehl von Jesus an uns, letztlich an Christen, wir sollen Jünger machen, Menschen zu Jünger machen. Und wie wir das machen sollen, ist dann eben auch beschrieben mit, in dem Sinn, Partizipia. Das ist ein Mix aus einem Verb und einem Adjektiv, also einer Tätigkeit, einem Tunwort und einem Adjektiv, wie wir das machen sollen. Nämlich hergehen, taufen und lehren. Das sind die 3 Arten, was wir machen müssen, dass Menschen letztlich zu Jünger werden. Das wollen wir gemeinsam nachher anschauen. Erstens, hergehen. Menschen zu Jünger machen heisst, wir müssen zu Menschen hergehen. Wir müssen mit Menschen in Kontakt kommen. Und das sind wir alle. Wir sind mit den Nachbarn in Kontakt. Wir sind mit Arbeitskollegen im Kontakt, vielleicht sogar Verwandte in der Familie, die Gott noch nicht kennen, sind wir im Kontakt. Unsere Aufgabe ist es, rauszugehen und im Kontakt zu sein mit Menschen. Das ist mal der erste Schritt. Und eigentlich stehen hier unsichtbare Schilder über diesen Ausgängen, genauso wie bei euch daheim, wenn ihr rausgeht. Ihr müsst mal über die Tür schauen, ob dort nicht ein unsichtbares Schild hängt. Dort drauf steht nämlich: Vorsicht, sie betreten Missionsland. Überall, wo wir hergehen, sind wir im Missionsland. Wir sind gefordert, Gottes Wort weiterzugeben, von ihm zu verkünden. Und ja, die Schweiz ist ein Missionsland. Vielleicht haben wir Mühe damit, weil im Vergleich mit Frankreich zum Beispiel haben wir genug Evangelikale, statistisch gesehen. Und das wird mir immer wieder gesagt, es ist wichtiger in Frankreich, das Evangelium zu verkünden, als in der Schweiz. Das macht Stimmen im Vergleich. Aber wenn wir unsere Schweiz anschauen, also Hilfe, Statistik, dort ist gestanden: Die Religionslandschaft der Schweiz hat in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Wandel erfahren. Der Anteil der katholischen Kirche hat zwischen 1970 und 2014 um rund 20% abgenommen auf 38% der Bevölkerung. Und das auch nur so wenig abgenommen steht, weil wir viel Migrationszufluss haben aus Spanien, Portugal, Italien, aus katholisch geprägten Ländern. Und jene der protestantischen Kirche hat sich fast halbiert auf heute 26% der Bevölkerung. Und jetzt kommt es erstaunlicher: Gleichzeitig ist der Anteil der Konfessionslosen stark angewachsen, von 1,2% im Jahr 1970 auf 22% im Jahr 2014. Und das sind drei Konfessionen, die ich jetzt nur erwähnt habe, die schon 86% unserer Bevölkerung statistisch klar ausmachen. Warum sage ich das? Es ist nämlich noch interessant, wenn man jetzt die Statistikzahlen anschaut, sagen sie selber, dass gerade bei den Katholiken und bei den Protestanten ein grösserer Prozentsatz zu der älteren Bevölkerung gehört, nämlich denen über 65%. Bei den Protestanten macht das 32% von diesen 26%, die Protestanten sind, sind über 65. Und wenn wir nachher aber die Konfessionslosen anschauen, heisst es, 36% von diesen Konfessionslosen sind zwischen 15 und 34. Und das ist die Tendenz, die wir hier in der Schweiz auch selber feststellen, dass es eine Abwanderung gibt vom Katholizismus, von den Protestanten, her zum Konfessionslosen. Dass man nicht mehr an einer Kirche angehören will, sicher auch, weil man dort keine Antworten mehr gefunden hat auf seine Lebensfragen. Klar, das ist nur Statistik, aber es zeigt auch eine Tendenz auf, wo wir selber erleben mit unseren eigenen Kindern, in unserem eigenen Umfeld. Wo Karin und ich überlegt haben, wann können wir ein Kindertreff durchführen bei unserem Quartier, haben wir feststellen, es läuft so viel bei den Kindern. Ab dem Schulalter haben sie sehr viel Freizeitprogramm. Sie haben Sport, sie haben Musik. Und das ist alles okay, da nichts dagegen einzuwenden. Nur wenn wir nachher für einen Kindertreff einladen wollen, wo wir ihnen wollen, über Gott lehren, das hat nicht den Stellenwert mehr heute. Man kann ihn einfach einladen, wie man das noch vor 30 Jahren so einfach machen konnte. Es ist heute eine grössere Herausforderung, den Kindern Gottes Wort weiterzugeben. Aber ihr erlebt es auch, wenn ihr mit Erwachsenen zusammen seid. Ich durfte an einem Erwachsenen meine Überzeugung vom Glauben weitergeben. Und hat mich lassen. Wir sind nicht einmal in eine Diskussion reingekommen über den Glauben, weil er sagt, was du glaubst, ist gut für mich. Ich glaube etwas anderes. Und der Absolutheitsanspruch von Jesus, der wird gar nicht mehr wahrgenommen. Es ist unsere Aufgabe, herzugehen. Zu den Kindern, zu den Erwachsenen, zu den Menschen, die um uns herum sind. Und wisst ihr, was das Gute daran ist? Wenn wir hergehen, dann merken wir, es gibt doch Menschen und es gibt doch Kinder, die Gott kennenlernen wollen. Alles mit Statistik ist gut von der Tendenz, aber wir erleben, es gibt Menschen, die fragend sind. Und darum müssen wir hergehen zu diesen Menschen, ihnen von Jesus erzählen, weil dann werden wir feststellen, dass sie ihn kennenlernen wollen. Und darum meine Frage an dich: Wo sind die Menschen, wo du hergehen kannst? Wem könntest du in den nächsten Wochen mal von Gott erzählen, von Jesus? Also zum Jünger machen müssen wir mal zu den Menschen gehen. Und dann das Zweite steht, wir sollen sie taufen. Und da ist nicht in erster Linie das Untertauchen im Wasser gemeint, das ist erst in zweiter Linie, weil das ist ein Zeichen gegen aussen. Sondern in erster Linie ist es gemeint, dass man sie in Gott, Jesus und der Heilige Geist taufen. Das heisst, ihnen von Gott, von Jesus erzählen, dass sie ihn dort kennenlernen können. Um das geht es. Das ganz klassisch, was wir ausdrücken mit der guten Nachricht, das Evangelium weiter erzählen. Aber was ist jetzt das, die gute Nachricht? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben bei Kids Team das wortlose Buch, das so schon seit Jahrzehnten einen sehr guten Dienst tut. Es gibt aber auch das Brückenmodell, das hier vorne gerade eingeblendet wird. Man kann es ein oder das andere brauchen. Mir gefällt das, weil es keine Symbole hat, weil es einfach mit Farben schafft. Als erstes müssen wir den Menschen erzählen, dass Gott der Schöpfer ist. Durch die Evolutionstheorie, die man kennt und gelehrt wird in der Schule, ersetzt das der Schöpfer. Man braucht wegen dessen nicht mehr an den Schöpfergott zu glauben. Aber genau um das geht es, dass man den Menschen sagt, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass Gott jeden Einzelnen von uns hier innen erschaffen hat. Und dass Gott uns erschaffen hat, weil er eine Beziehung mit uns will. Adam und Eva hier hatten eine enge Beziehung mit Gott, mit dem Schöpfer. Und Gott hatte den Plan, mit den Menschen zusammen eine Beziehung zu leben. Aber der Mensch, oder ich muss so sagen, und Gott ist aber auch ein heiliger Gott. Er hat verschiedene Eigenschaften und eine davon ist, dass er ein heiliger Gott ist. Das heisst, bei ihm ist nichts Böses. Es ist nur Gutes. Und er hat Adam und Eva gesagt, das dürft ihr alles machen, aber von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Und er hat wollen, dass die Menschen ihn ehren, indem sie befolgen, was Gott gesagt hat. Und wisst ihr, was Adam und Eva gemacht hat? Wenn ich die Frage hinstelle, dann wisst ihr es alle. Adam und Eva haben es besser gewusst. Sie wollen so sein wie Gott. Sie wollen selber wissen, was gut und schlecht ist und haben Gott nicht gefolgt. Und weil sie Gott nicht gefolgt haben, aber Gott der heilige Gott ist, hat er sie müssen verstoßen. Und so ist die Sünde in die Welt gekommen, das Böse. Und es hat einen Bruch gegeben von dieser Beziehung zwischen Mensch und zwischen Gott, was hier mit der Farbe, mit der dunklen Farbe gezeigt wird. Und der Bruch ist bis heute. Und das merken wir schon nur, wenn wir uns selber anschauen oder unsere Kinder anschauen. Es vergeht kein Tag, wo wir einen Gedanken haben oder eine Tat, die nicht gut ist. Und die 10 Gebote sind wie ein Spiegel zusätzlich, wo uns das auch wieder vor Augen führen und es gibt nicht einen Zustand, wo wir nicht würden sündigen. Und so passen wir nicht zu Gott, darum hat es einen Bruch gegeben. Und darum müssen wir auch über die Lösung reden. Wie können wir jetzt zurück zu Gott kommen? Und das ist hier mit der roten Seite. Weil einfach so ist der Mensch getrennt von ihm, ist er tot. Der Mensch lebt ewig. Aber es kommt darauf an, was passiert nach dem irdischen Tod. Lebt er in einem ewigen Tod getrennt von Gott oder kann er mit Gott zusammenleben, was ursprünglich der Plan war? Johannes 3, Vers 16 redet von dem, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, dass er ein perfektes Leben gelebt hat, dass er den Tod stellvertretend auf sich genommen hat und die Strafe verduldet hat. Und Jesus ist an der Stelle bestraft worden. Und darum, jeder, der das glaubt, kann zurück in die Beziehung kommen. Hier führt sie über Jesus Christus, dass der Mensch schon hier auf der Erde eine Beziehung mit Gott haben kann. Wenn er das anerkennt, wenn er das glaubt, dann wird ihm die Grundschuld, die Sünde vergeben und man kommt in eine Beziehung. Wir sind noch nicht sündlos, aber wir haben eine enge Beziehung mit Gott. Der Heilige Geist kommt in mein Leben. Er hilft mir, so zu leben, wie Gott das will. Und wenn ich scheitere, kann ich wieder zurück zu Gott und um Vergebung bitten und wieder aufstehen und weitergehen in dieser Beziehung mit Gott. Und ich habe ein ewiges Leben, nämlich wenn ich hier sterbe, ist das nicht das Ende. Wir dürfen uns freuen auf ein ewiges Leben mit Gott zusammen, eine ewige Beziehung mit ihm zusammen. Das, was er ursprünglich wollte. Ich bin jetzt hier relativ schnell durchgegangen. Das müssen wir vielleicht je nachdem noch genauer erklären oder nur Aspekte aus dem raus. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist so kompliziert. Wie soll ich das erklären? Oder es ist manchmal zu einfach, tönt's. Ich muss ja das nur mal glauben. Aber es kommt letztlich nicht auf mich drauf an, sondern auf Gott, auf Jesus, dass er wirkt. Und im Kindertreff versuchen wir da auch immer wieder die Aspekte hier und da zu erklären und besonders auch über Gott immer wieder zu lernen. Über Gott, wer er ist, was er gemacht hat, was er für Eigenschaften hat, weil die Kinder müssen Gott kennenlernen, weil sie ihn daheim in der Schule nicht mehr einfach kennenlernen. Ein Beispiel vom Ursi von Avanche. Sie haben jeden Montag, Mittwoch, Freitag ein Bibellesen mit den Kindern, die eine Bibel lesen. Das ist am Abend zwischen 8 und halb 9. Und da verwenden sie eine Bibellesehilfe, die bei Schöpfung vorher anfängt. Dann lesen sie jedes Mal abschnittsweise. Und es war gerade die Stelle dran gewesen, aus 1. Mose 2, wo Gott den Menschen sagt, die dürfen von allem essen, aber nicht von diesen zwei Bäumen da hier. Sonst müsst ihr sterben. Und zu Ursi fragt so beiläufig die drei Mädchen, die in der 4. und 5. Klasse waren, 10- bis 12-jährige, was meint ihr? Haben die von dieser Frucht gegessen? Die gleiche Frage, die ich euch auch gestellt habe. Und ein Mädchen wie aus der Pistole, sicher nicht! Jesus hat es doch verboten. Das haben sie nicht gemacht. Zu Ursi war ganz verdattert und hat mit ihnen weitergelesen in der Bibel. Und die Mädchen waren so enttäuscht, dass Adam und Eva Gott nicht gehorcht haben. Das gibt mir Gänsehaut, so etwas, weil das ist das, was ich manchmal auch empfinden möchte, wie heilig es ist, Gott zu folgen. Und die Mädchen haben das ausgedrückt. Und dort stellen wir fest, sie wissen es nicht im Kind. Da ist es auch nicht unverständlich, oder ist es auch verständlich, dass sie konfessionslos werden, weil sie keinen Bezug mehr haben zu Gottes Wort, zu Gott, Gott nicht mehr kennen. Und da wird umso stärker klar, warum wir hergehen müssen, warum wir sollen von Gott erzählen. Darum meine Frage, wem könntest du in nächster Zeit auch von Gott erzählen, von seinem Wort, dass er existiert, dass er dich gemacht hat und vielleicht noch weiterführen mit diesen Evangeliumswahrheiten. Als drittes sagt jetzt Jesus in seinem Missionsbefehl, zum Jünger machen braucht es auch ein Lehren. Wir müssen, es steht im Vers 20, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Es ist wichtig, dass wir Menschen nicht nur bis zu dieser Bekehrung führen, sondern darüber hinaus weiterführen. Sie müssen Gottes Wort kennenlernen. Sie müssen Gott selber kennenlernen und sein Wort, was er gesagt hat. Aber auch in dem, dass sie in der Liebe wachsen zu Gott und zu den Menschen. Es geht nicht nur um das Kopfwissen, sondern auch das Herz, das Handeln. Wenn es um Kinder geht, ist es ganz wichtig, dass sie nachher eben Gott gerne wieder hören. Die Sonntagsschule in der Woche, der Kindertreff, ist für Kinder aus ungläubigem Elternhaus ein ganz wichtiger Bestandteil. Dass sie Gott besser kennenlernen können. Dass sie die Wahrheit über ihn kennenlernen können. Dass sie es im Miteinander und mit dem Leiter dürfen sehen, wie das ist, mit Gott zusammenzuleben. Aber wir können, wenn wir die Möglichkeit nicht haben, von einem Kindertreff selber durchzuführen oder einer Heimumgebung, können wir Familien unsere Kinder zusammen mit ihren Kollegen mit in die Jungschi bringen. Wir haben genug grosse Autos als Familie, unsere Kinder haben selber Freunde. Wir können die mitnehmen in die Jungschi und so, dass die Kinder auch dort Gott kennenlernen können. Oder als Erwachsene können natürlich ganz gut auch selbstständig im Wort Gottes lesen. Und gleich ist es da wichtig, dass man ihnen hilft, eine Hilfe gibt, sei es ein Buch oder auch den Glaubensgrundkurs, den wir jetzt durchführen, den Christopher vorgestellt hat, dass man mit ihnen in diesen Kurs geht. Ich weiss von einem Kollegen, dass er seinen Coiffeur eingeladen hat und der Coiffeur hat gesagt, ich komme nur, wenn du mitkommst. Und dann haben sie den Glaubensgrundkurs zusammen gemacht und haben nachher immer wieder über das reden. Das war ein riesiger Gewinn für beide letztlich. Das kann auch eine Möglichkeit sein. Weil auch wir, die jeden Sonntag hier hocken, die Gott schon seit Jahren kennen, auch wir müssen immer wieder im Glauben wachsen. Und wir sollten auch fähig sein, einem anderen Menschen weiterzuführen im Glauben. Und darum müssen auch wir immer wieder mal uns mit dieser Wahrheit auseinandersetzen und mehr über Gott lernen. Und besonders, dass es nicht ein Kopfwissen bleibt, uns Handeln rausfliessen lassen. Es ist wichtig, dass unsere Beziehung mit Gott auch sichtbar wird im Handeln. So wie wir mit Mitmenschen umgehen, so wie wir mit der Familie umgehen, wie wir unter Christen umgehen, das soll ein Zeichen sein gegen aussen, was es bedeutet, mit Gott zusammenzuleben. Jetzt denkt ihr auch, wow, das überfordert mich. Ich soll hergehen, ich soll den Menschen von Jesus erzählen und ich soll sie dann lehren, ich soll sie unterweisen. Ja, es ist eine grosse Aufgabe. Und ich bin froh, dass hier Jesus nicht einfach einen Punkt gesetzt hat, sondern er hat noch einen Abschlusssatz gesagt. Er hat gesagt, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus lenkt den Blick, nachdem dass er gesagt hat, was unsere Aufgabe ist, die gegen aussen ausgerichtet ist, wieder zurück auf sich. Er sagt, ich bin immer bei euch. Es gibt keinen Moment, wo ihr alleine seid. Also entscheidend ist nicht, was wir leisten, sondern dass Jesus bei uns ist. Weil Jesus wirkt an den Menschen, die wir von ihm erzählen. Jesus braucht das, was wir erklären, was wir sagen, um an den Menschen zu arbeiten. Sie müssen es ja hören. Sie müssen Gottes Wort mal lesen oder hören. Und darum ist es wichtig, dass wir sagen, dass wir möglichst viel von dem erzählen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht ganz korrekt ist. Und das ist mir schon so manchmal passiert, dass ich Geschichten erzählt habe, die ich auch einfach zu viel vorausgesetzt habe, zu fest kananäisch geredet habe, wo die Kinder auch nicht so viel verstanden haben von diesen Worten, die ich gesagt habe. Nicht, dass es theologisch falsch war, sondern einfach in der Art und Weise, wie ich es ausgedrückt habe. Aber ich weiss, es ist auch ein gewisses nicht so entscheidend, weil Gott kann das brauchen oder hat das vielleicht genau so wollen haben und brauchen, dass das Kind etwas kann verstehen von ihm. Rechnest du, wenn du mit Menschen redest, dass Jesus durch dich redet? Dass es letztlich nicht deine Worte sind, die entscheidend sind, sondern dass du mit ihnen redest und dass Gott das kann brauchen. Und rechnest du auch damit, dass Gott dich ausrüstet? Er wird dir die rechten Worte geben. Im Voraus vielleicht nicht, aber wenn du in der Situation bist, und das habe ich schon erlebt, wirst du auf einmal Ideen haben, wirst du auf einmal wissen, was sagen, das hättest du auch bei der besten Vorbereitung nicht gewusst sagen. Und auf das Wirken dürfen wir immer wieder rechnen, weil Jesus gesagt hat, ich bin immer bei euch. Er lässt uns nicht im Stich. Mit dieser Hilfe dürfen wir jeden Tag rechnen. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Macht hat, Tote zu verwecken, der Kranke gesund gemacht auf sein Wort, der in dem Sinn einfach nichts unmöglich ist, der ist bei uns. Jeden Tag, wo wir auch hergehen. Der Auftrag gilt jedem von uns, Macht zu Jüngern, indem dass wir gehen, sein Wort predigen, das evangelisieren, das Evangelium weitergeben, Menschen, die an ihn glauben, lehren. Und dieser Auftrag, der ist eingebettet, wie mit zwei Klammern drumherum. Die erste Klammer ist, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dann kommt der Auftrag und schließt nachher, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Amen. Danke, Herr, dürfen wir wissen, dass es auf dich und darauf ankommt. Dass du uns brauchst als ein Werkzeug, dass wir einfach dürfen uns hergeben zu dir. Danke, dürfen wir wissen, dass du da bist, mit uns kommst, dass du alle Macht hast. Und dass du da bei uns mitgehst in allem, wo wir drinnen sind. Und so bitte dich um Mut, um Kraft, dass wir alle dürfen in den nächsten Wochen ein Zeugnis sein für dich. Dass wir dürfen mit deiner Kraft rechnen und dass wir es dürfen erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Danke, Vater, dürfen wir mit deiner Präsenz, mit deiner Gegenwart jeden Tag, einfach in jeden Tag hineingehen und mit dir durch den Tag durchzuleben und das aus deiner Hand zu nehmen, die du uns gibst. Amen.